wir erwarten was. Es kommt irgendwas. Vor einigen Jahren, oder sagen wir mal vor vielen Jahren, da ging mein Vetter zur Bundeswehr. Und als er da so am Ende seines Wehrdienstes da ankam, hat er da so ein Maßband. Ich weiß nicht, ob das heute noch Tradition ist. Und dann musste man jeden Tag so ein Stück abschneiden von diesem Maßband, um zu zeigen, ich bin jetzt bald fertig. Er erwartete wieder was anderes und er wollte weg von der Bundeswehr. Auf jeden Fall diese Erwartung, was erwarten wir? Erwarten wir Großes oder erwarten wir Kleines? Was sind unsere persönlichen Erwartungen? Das ist die große Frage. Je nachdem, wie groß unsere Erwartungen sind, so wird uns auch Gott begegnen. Wenn wir viel von ihm wollen, dann wird er auch viel geben. Er ist nicht jemand, wo ein bisschen gibt. Nein, er gibt mehr. Im Lukas steht, er hat mein Becher gefüllt bis zum Überlaufen. Und so ist Gott nicht nur dein Becher, aber zum Überlaufen. Das ist das. So ist unser Gott. Er will uns mehr als nur genug geben. Unsere Erwartungen. Aber unsere Erwartungen kommen auch immer darauf an, wer diese Erwartungen erfüllen soll. Wenn wir an Menschen denken, sind die Erwartungen meistens so, dass es nicht so erfüllt wird, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber wenn Gott diese Erwartung erfüllt, dann kommt da viel mehr Advent. Und so ging es auch damals. In Lukas 'In jener Nacht hatte ein paar Hirten auf den Feldern vor dem Dorf ihr Lager aufgeschlagen, um ihre Schafe zu hüten. Plötzlich erschien ein Engel des Herrn in ihrer Mitte. Der Glanz des Herrn umstrahlten sie. Die Hirten erschraken, aber der Engel beruhigte sie. Hab keine Angst, sagte er. Ich bringe euch eine gute Botschaft für alle Menschen. Eine gute Botschaft für alle Menschen. Es gilt allen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und darin könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel des Herrn von den himmlischen Heerscharen umgeben und sie alle priesen Gott mit den Worten: Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Wenn wir uns Israel anschauen, wie sie sich da bekämpfen, dann muss man nur denken, wo ist dieser Friede? Aber das Problem ist, wenn der Friede nicht im Herzen ist, dann verklopft man sich. Das ist ganz normal. Wenn dieser Friede fehlt, den Gott alleine geben kann, dann ist man nie zufrieden. Man kann nicht zufrieden sein. Aber Gott will uns diesen Frieden geben. Das ist auch das, was er hier die Hirten verkündigt. Ich will euch Frieden schenken. Und ich frage mich, warum hat Gott hier die Hirten da rausgesucht? Warum nicht irgendwelche wichtige Personen? Da muss ich an die Geschichte von Jesus denken. In Lukas Kapitel 14 und Matthäus Kapitel 22, wo dieser König seine Landsleute einlädt zu einem Mahl, ein Hochzeitsmahl. Alle die ganz wichtigen Persönlichkeiten lädt er ein. Und dann, wo das Ganze dann vorbereitet war, Da sagt er, schickt er seine Diener los und sagt, hol die Leute, hol die Leute. Und die Leute wollen nicht. Einer möchte sein Feld begutachten, der nächste möchte seine Kühe da erstmal ausprobieren und der dritte will heiraten. Ich meine, alles gute Dinge, gell? Aber falsche Zeit. Und ich weiß nicht, ob sie wirklich glücklich im Herzen waren mit dem, was sie taten. Auf jeden Fall, wenn man an die Hirten denkt, sie waren da. Sie wollten von mehr von Gott. Sie hatten Erwartungen von Gott. Sie waren offen. Und sie waren für Gott da. Wenn man die Hirten anschaut, damals in Israel, sie waren das Volk oder diese Leute, die man missachtet, missbraucht. Diese Leute waren Leute, die man nicht zur Geburtstagsparty einlädt. Da sieht man dieses ganz schön in dem einen Beispiel da in 1. Samuel. Auf diese Weise wurde Samuel 7 Söhne Isaias vorgestellt. Doch Samuel sagte zu Isaia, der Herr hatte keinen von ihnen erwählt. Dann fragte er, sind es alle deine Söhne? Ach, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isaia. Er ist draußen auf den Feldern und hütet die Schafe. Lasst ihn sofort holen. Das sieht man. Also solche Hirten braucht man nicht. Warum sie überhaupt einladen zu einem Festmahl? Die brauchen nicht kommen. Und hier sieht man ein kleines Beispiel. Und Samuel sagt, nein, er muss kommen. Wir können nicht anfangen, bis er da ist. So ließ Isaia ihn holen. Er war sonnengebrannt, gut aussehend und hatte schöne Augen. Und der Herr sprach, ja, das ist er, salbe ihn. Der Hirte. Der Hirte. Aber wenn man diese Hirten anschaut, sie waren verletzt. Aber sie waren erwartend. Wenn man die Hirten anschaut, damals in dieser Zeit, sie waren die Leute, die man verachtet hat. Und besonders die religiösen Führer hatten nichts übrig für diese Hirten. Sie wurden betrogen, sie wurden missbraucht. Sie mussten ja nach diese Schafe schauen, die für den Tempel gedacht waren. Jeden Morgen und jeden Abend wurde ein Schaf geschlachtet, geopfert. Und diese Hirten waren diejenigen, die nach diese Schafe schauten. Und ich kann mir vorstellen, sie wurden missbraucht nach Strich und Faden. Weil das Priestertum damals war so korrupt, man kann sich das kaum noch vorstellen. Man liest in dem Neuen Testament, dass die Priester ausgetauscht wurden. In diesem Jahr war der und der der hohe Priester und im nächsten Jahr war der und der hohe Priester. Und es war eine Hauptfamilie, die das ganze Priestertum so in der Hand hatte. Sie waren so korrupt, denn die Römer, die waren ganz klug. Die hatten gesagt, wenn du hohe Priester sein willst, dann zeig mal was. Und wer der am meisten bezahlt hat, der wurde auch hohe Priester. Und deshalb waren die auch so korrupt und deshalb waren die Priester auch so aufs Geld hinein. Das Ganze, was da im Tempel so passierte, von diesen Tieren, die verkauft wurden, Jesus hat sie ja ausgetrieben aus dem Tempel und sagt, mach mein Vaters Haus nicht ein Haus Geschäfte. Im Tempel, wenn du da reinkamst, dann musstest du von den Priestern dein Opfertier kaufen. Und das Opfertier konntest du erst kaufen, nachdem du erst mal Geld gewechselt hast in Tempelwährung. Und so wurdest du von alle Seiten übers Ohr gehauen. Und die Priester, die haben das gemacht, damit sie weiterhin Priester sein durften. Gell? Und das Ganze floss in die eigene Tasche. Und so wurden sie reich. Und diese Hirten, die dachten, Herr, wie lang? Wie lang müssen wir das tolerieren? Wie lang müssen wir dieses Unrecht mitmachen? Sie hatten ein gebrochenes Herz, dass in Israel so eine Korruption getrieben wird. Und das im Tempel. Ihr Wunsch, ihr Gebet war, Herr, wie lang sollen wir das ertragen? Wenn endlich erfahren wir Gerechtigkeit. Ihr Gebet war, wir wollen ein Hirten, so wie Davids damals, da David einmal war. Diese Priester, die sollten die Hirten sein, aber sie waren nicht die Hirten, sie waren eher die Menschen ausnahmen. Aber Gott sagte zu ihnen, ich werde meinen Hirten schicken. Ich werde mir einen Hirten schicken, der so sein wird wie der David. Und so steht in Hesekiel Kapitel 34, danach setze ich einen einzigen Hirten bei ihnen ein, der für sie sorgen soll, mein Diener David. Er wird für sie sorgen und ihnen ein Hirten sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Diener David wird ein Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe gesprochen. Das war Jahrzehnte im Voraus. Und Gott sagt, es bleibt nicht so. Und ich kann mir vorstellen, dass die Hirten da sagten, Herr, wann wird dieses in Erfüllung gehen? Wann wird das Ganze in Erfüllung gehen? Aber dann kommt auch die Frage, wie wird dieser Hirte sein? Wenn er so sein wird wie David, wie wird er wohl sein? Kann ich ihn dann so annehmen, wie er ist? Oder muss ich da auch wieder meine Gedanken machen, dass er vielleicht auch so korrupt ist wie die Priester tun? Psalm 23, ich glaube, jeder von euch kennt das. Das ist die Beschreibung Gottes für einen wahren Hirten. Und das sagt der David selbst, der Hirte war. Er spricht aus Erfahrung, nicht von irgendwas, sondern er spricht aus Erfahrung. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Und so wollen wir das lesen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Kein Mangel. Er bringt mich auf Weideplätzen mit saftigem Gras. Er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich nicht, mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Du füllst mein Becher bis zum Überfließen. Da haben wir es doch schon wieder, gell? Bis zum Überfließen. Also weniger geht nicht. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. So spricht der David, beschreibt, was ein wahrer Hirte ist. Und ich denke, er hat diesen Psalm von Gott persönlich bekommen und sagt, so stelle ich mir meinen Hirten vor. Und er gibt es uns weiter und sagt, mischst du auch diesen Hirten? Und ich sage, Herr, ja. So ein Hirte will ich. Gott beantwortet daher die Gebete dieser Hirten. Ich werde mein Hirte geben. Er wird der wahre Hirte sein. Und er ladet diese Hirten ein und sagt, kommt mal, ich will euch meinen Hirten zeigen. Kommt nach Bethlehem. Ich zeige dir meinen Hirten. Er ist wohl ganz klein und er liegt in einer Krippe, aber das ist mein Hirte. Er wird die Welt regieren in Gerechtigkeit, in Güte, in Treue. Er hat einen ewigen Plan, nicht nur für ein paar Jahre, sondern er wird Hirte sein, nicht nur hier und jetzt, sondern auch in die Ewigkeit hinein. Das ist mein Hirte. Schaut ihn an. Aber zur gleichen Stelle sagt er auch, ich schicke euch auch mein Lamm, mein Opferlamm. Er wird derjenige sein, der eure Sünden wegnimmt. Geht und seht mein Lamm an, mein Hirte und mein Lamm. Und das sagt er in Offenbarung. Und alle Bewohner der Erde werden es anbeten. Er spricht hier von dem Tier, deren Namen nicht geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist vor Gründung der Welt an. Man liest hier, dass dieses Lamm von Anfang an als Lamm in die Welt kommt, als Schlachtopfer in die Welt kommt. Gott schickt hier sein Lamm. Der Johannes, er spricht in Johannes Kapitel 1, spricht er, am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht her, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Und so sagt Gott, er lädt diese Hirten ein und sagt, ich will dir mein Lamm zeigen. Hier beantwortete er die Gebete der Generationen vor dieser Zeit, aber auch die Gebete der Generationen nach dieser Zeit, unsere Gebete. Die ganze Jahrzehnte, wo diese Menschen nach einem treuen Hirten suchten, Gott gibt seine Antwort. Die ganze Menschheit, die verletzt ihr Leben, Gott antwortet. Und er bringt Wiederherstellung, Frieden, Güte. Er bringt alles. Wir wollen zurück zu dieser Stelle. Aber der Engel beruhigte sie in Vers 10. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Es gilt allen. Nicht nur uns hier. Es gibt allen. Es gilt allen Menschen. Alle Menschen. Sie sollen es hören. Es gilt allen. Für die vergangenen Menschen in der Vergangenheit, die gegenwärtigen Menschen und die zukünftigen Menschen. Diese Botschaft gilt ihnen. Ich will eure Gebete erhören, sagt Gott. Und ich bring dir mein Bestes. Und es gilt auch heute. Ich will die Antwort, ich bin die Antwort für, ich gebe euch die Antwort für alle meine Fragen, für alle eure Fragen. Ich gebe euch einen Retter, der alles tut, um die Sache wieder gut zu machen. Frieden und Güte für alle Menschen. Ich gebe euch mein Lamm, das der Sündenwelt wegnimmt. Ich öffne die Tür des Himmels für euch. Johannes Kapitel 10 beschreibt ja, da beschreibt ja Jesus selbst: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe hinzugeben, sagt Jesus von sich selbst. Ich bin bereit, ein Lamm zu sein. Ich bin bereit, ein Hirte zu sein. Er ist so viel anders als das, was wir so kennenlernen. Damals die Hirten, die hatten da nur die Hohepriester da kennengelernt und haben gedacht, ach, diese Religion. Aber hier spricht Jesus von sich selbst: Ich bin der gute Hirte. Und ich gebe mein Leben hin. Wenn man dann so ein bisschen zurückschaut und diesen Psalm 23 nochmal anschaut, dann denkt man: David, dein Gebet in diesem Psalm ist Wahrheit geworden. Nicht nur für dich, sondern für mich auch. Die ganzen Menschen, die diese Gebete gehabt haben, gib uns einen guten Hirten, gib uns einen guten Hirten. Für die ist der Psalm 23 Wirklichkeit geworden. Und Gott sagt: Ich antworte eure Gebete mit diesem Psalm 23. Ich möchte es noch mal lesen. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Das gilt für dich, es gilt für mich in dieser Weihnachtszeit. Der Herr ist mein Hirte. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras. Er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen. Er verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch das finstere Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir einen Tisch. Selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Was sagt Jesus da? Ich selbst will dein Hirte sein, dein guter Hirte. Und ich will für dich sorgen, dass du keinen Mangel hast. Und so ist es auch. Ich führe dich, ich will dich führen zu grüner Weide. Ich führe dich zu den stillen Wassern oder frische Wasser. Ich erquicke deine Seele, dein Leben. Ich leite dich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Ich gebe dir meinen Namen. Und auch wenn du durch das Todestal gehst, brauchst du dich nicht fürchten. Ich bin bei dir. Ich will bei dir sein, immer. Immer. Ich will dich Trost sein in jeder Lage. Ich möchte dir einen Tisch bereiten. In andere Worte heißt es, ich will dir Vergebung zusprechen. Selbst wenn deine Feinde da sind, ich vergebe dich. Ich will dich salben mit Öl, ich möchte dich zu König und zu Priestern machen. Und dein Becher soll überfließen, es soll mehr als genug drin sein. Es soll so viel drin sein, dass du es auch weitergeben kannst. Meine Güte und meine Gnade, die werden dir dein Leben lang hinterher jagen. So ist es im Originaltext, wird es erklärt. Sie werden dir hinterher jagen. Du wirst Leben haben im Überfluss. Und die Ewigkeit, die wartet auf dich. Und wir warten auf dich. Wir möchten dich willkommen heißen in die Ewigkeit hinein, wo kein Leid und keine Korruption mehr da ist. Und du wirst in die Ewigkeit eingehen als ein Sieger. Und ich will bei dir sein und du sollst bei mir sein in Ewigkeit. Und dieses Stück Himmel, das fängt schon hier und jetzt an. Die, die Gott kennen, die tragen es im Herzen schon. Und sagen, Herr, es ist einfach unbeschreiblich. Ich werde im Hause des Herrn sein. Und so will es Gott auch in unsere Herzen tun. Aber dann kommt auch wie immer wieder diese Frage. Was ist eigentlich das Problem? Bin ich das Problem oder ist Gott das Problem? Oder warum habe ich es nicht im Herzen? Da kommt uns ein Vers aus 1. Korinther, der Paulus beschreibt es so ein bisschen. 1. Korinther Kapitel 13. Und da steht, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich so erkennen, wie Gott mich schon, jetzt schon kennt. Was ist das Problem? Wir sehen nur so Bruchteile von diesem Ganzen. Aber der 13. Vers, der gibt uns diesen Rat. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und ich habe mir so Gedanken gemacht, warum schreibt der Paulus das ganz zum Schluss? Es geht um die Liebe. Also meine persönliche Überzeugung ist, je mehr wir eine Liebesbeziehung haben mit Gott, je klarer werden wir sehen. Der Spiegel wird sozusagen geputzt durch unsere Liebe für unseren Herrn. Gott hat seine Liebe ausgegossen und er will unsere Gebete erhören. Nicht nur die Gebete von diesen Hirten damals, sondern auch unsere Gebete auch hier und jetzt. Sehen wir die Liebe Gottes? Sehen wir das Herz Gottes? Dann werden wir auch klarer sehen. Denn er wird uns die Augen öffnen. David hat es von weitem her gesehen. Der Herr ist mein Hirte. Er wird eines Tages für mich da sein. Die Hirten haben es gesehen, vielleicht nicht so, wie sie es gern gehabt hätten. Und die Leute damals in ihrer Zeit haben es vielleicht auch nur von weitem gesehen. Wir haben die Gelegenheit, es besser zu sehen in unserer Zeit. Ich möchte zum Schluss kommen. Diese Botschaft, die Gott hier an diese Hirten weitergab, ist genau die gleiche Botschaft, die er uns auch weitergibt. Und er sagt hier, aber der Engel beruhigte sie. Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe euch gute Botschaft für alle Menschen. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr ihn erkennen. Ihr werdet ein Kind finden, das in Windel gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Auf einmal war der Engel von dem himmlischen Heeren umgeben und sie priesen Gott mit den Worten, Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden für alle Menschen, an denen Gott gefallen hat. Das ist die Botschaft, die er uns heute weitergibt. Gebt diese Botschaft weiter. Und die Botschaft kommt zu mir und zu dir. Gute Botschaft. Botschaft für alle Menschen. Es ist eine Botschaft des Heils, des Wiederherstellung. Es ist eine Botschaft, die unbeschreiblich ist. Ich habe mein Lamm und meinen Hirten gesendet. Und die Botschaft sollen wir weitergeben an die Menschen um uns herum. Gott hat ein Ziel, das sagt da stets dran, in Vers 14, Ehre sei Gott in dem höchsten Himmel. Das ist das, was die Engel dazu nur sagen konnte über das ganze Geschehen. Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Die hatten sonst, was will man da noch dazu sagen? Andere Worte wären einfach überflüssig. Ehre sei Gott im höchsten Himmel und Frieden auf Erden. Willst du diesen Frieden? Gott hat es für dich. Er will, dass wir das nicht nur sagen, sondern dass wir das im Herzen tragen. Dass wir in die Zeit diese Weihnachtszeit reingehen und unser Gedanke, unsere Sinnen werden immer darauf beruhen, Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Ehre sei Gott im höchsten Himmel. Das soll nicht nur unser Gebet oder unseren Lob jetzt sein, sondern es wird unseren Lob auch in der Ewigkeit hinein sein. Ehre sei Gott in dem höchsten Himmel. Und mit diesem Gedanke wollte ich schließen und ich bitte, dass wir noch aufstehen und noch beten. Herr, du hast uns über die Maßen gesegnet. Über die Maßen. Du hast uns schon ein Stück Himmel ins Herz gelegt. Ich danke dir. Ich danke dir für das, was du in Jesus getan hast. Du hast uns einen Hirten und ein Lamm geschenkt, der uns die Türe des Himmels geöffnet hat. Was sollen wir da noch drauf sagen als Ehre sei dir, Herr, im höchsten Himmel. Und so wollen wir auch in diese Weihnachtszeit eingehen. Und ich danke dir, dass du uns begleitest und auch uns immer wieder daran erinnerst, um was es geht. Danke, Herr.